Hallo und herzlich willkommen. Heute nehmen wir uns ein Buch vor, das wahrscheinlich viele von Ihnen zu Hause im Regal stehen haben. Wer kennt es nicht? Der Gryffalo.
Definitiv. Wir haben dazu eine wirklich faszinierende Quelle von Ihnen bekommen. Einen Online-Lernkurs, so ein iMOOC, der dieses Kinderbuch seziert, als wäre es, ich weiß nicht, Goethes Faust. Ja, mit einer unglaublichen Präzision, das stimmt.
Und genau das wollen wir heute auch tun. Wir wollen mal schauen, was steckt eigentlich hinter diesem Phänomen? Was macht diese scheinbar so einfache Geschichte so unglaublich wirksam?
Mhm.
Wir tauchen da richtig tief ein, schauen uns die Handlung an, die Figuren, natürlich diese geniale Sprache und die Themen, die da ja fast schon versteckt sind. Das ist wirklich eine Meisterklasse im Geschichtenerzählen.
Absolut. Und das ist eben nicht nur was für Eltern, das ist das Tolle an dieser Analyse. Sie zeigt uns im Grunde eine perfekt geölte literarische Maschine.
Eine Maschine, ja.
Man kann hier wirklich wie unter einem Mikroskop sehen, wie die ganzen Werkzeuge des Erzählens, also Figuren, Spannung, Rhythmus, wie die meisterhaft eingesetzt werden.
Okay. Die zentrale These, die sich da so durchzieht, ist eigentlich so alt wie die Fabel selbst. Aber selten so elegant umgesetzt. Wie Intelligenz und ja, die Macht der Worte am Ende über rohe Kraft triumphieren. Okay, legen wir los. Also, die Fakten ganz kurz. Der Gryffalo, 1999 erschienen. Text von Julia Donaldson, die ist ja eine Meisterin dieser rhythmischen, fast liedhaften Texte.
Ja.
Und die unverkennbaren Bilder von Axel Scheffler. Die Handlung, die wirkt ja erstmal super simpel. Kleine Maus geht durch den Wald, trifft Feinde. Aber die Quelle sagt ja, genau da liegt die Genialität.
Richtig, ganz genau. Die Struktur ist total klassisch, aber eben auch wahnsinnig effektiv. Man hat diese kleine, verletzliche Maus, die durch den, Zitat, tiefen, dunklen Wald spaziert.
Mhm.
Und dann kommen eben nacheinander drei Raubtiere. Fuchs, Eule, Schlange. Die Quelle nennt sie so eine Art Vorprogramm, quasi die Vorbands, die die Spannung auf den Hauptakt aufbauen.
Ein schönes Bild. Ja, und ihr Ziel ist immer dasselbe, die Maus fressen. Und hier passiert ja dieser, ich nenne es mal, magische Moment. Die Maus verteidigt sich ja nicht, also nicht mit Krallen oder so. Ihre Waffe ist die reine Vorstellungskraft. Sie erfindet den Gryffalo. Und das ist der entscheidende Punkt, den die Analyse so hervorhebt. Sie sagt ja nicht einfach, ich kenne da wen, der euch verhaut. Nein, sie wird zur Geschichtenerzählerin.
Stimmt.
Sie malt mit Worten ein extrem detailliertes Bild von diesem Ungeheuer. Sie beschreibt die feurigen Augen, die grässlichen Klauen. Genau. Sie erschafft durch Sprache eine Realität im Kopf ihrer Gegner, die so überzeugend ist, dass die sofort das Weite suchen.
Das ist ja im Grunde ein Prinzip aus dem Marketing oder der Politik, oder? Man erschafft mit Worten ein Bild und dieses Bild wird für die Leute zur Realität, nach der sie handeln.
Absolut. Der Gryffalo zeigt das in seiner reinsten Form. Aber dann kommt ja die Wendung, die fast schon was von einem Horrorfilm hat. Die Fiktion wird plötzlich real.
Exakt. Da steht er auf einmal. Der Gryffalo, den sie sich nur ausgedacht hat, leibhaftig vor ihr.
Und an dem Punkt könnte die Geschichte ja kippen. Die Maus könnte in Panik geraten. Die Waffe richtet sich gegen sie selbst.
Tut sie aber nicht. Nein, und da zeigt sich ihre wahre Meisterschaft. Sie schaltet sofort um in den nächsten strategischen Modus und dreht den Spieß mit einer, also unglaublich dreisten rhetorischen Volte, einfach um. Das ist meine absolute Lieblingsstelle. Sie plustert sich auf und sagt, weißt du denn nicht? Ich bin das gefürchtetste Tier im ganzen Wald. Es ist so absurd und gleichzeitig so brillant.
Total.
Brillant, weil sie die Wahrnehmung des Gryffalos komplett kapert. Sie bietet ihm ja einen Beweis an. Geh hinter mir, dann wirst du schon sehen.
Ja, und dann kommt diese geniale Auflösung.
Sie spaziert mit ihm im Schlepptau an genau den drei Tieren vorbei, die sie vorher schon getroffen hat. Fuchs, Eule, Schlange.
Und die rennen natürlich weg?
Die rennen schreiend davon, aber natürlich nicht vor der Maus, sondern vor dem riesigen Gryffalo hinter ihr.
Aber das weiß der Gryffalo ja nicht.
Genau. Er interpretiert das völlig falsch. Er denkt, die fliehen alle vor dieser winzigen kleinen Maus.
Sie hackt sozusagen seinen Wahrnehmungsapparat. Sie lässt ihn das sehen, was sie ihn sehen lassen will.
Exakt. Und so rettet sie sich am Ende auch vor ihm. Die Kernaussage, die die Quelle daraus arbeitet, ist glasklar. Deine Vorstellungskraft, deine Sprache, deine Strategie – Das kann deine größte Waffe sein. Viel mächtiger als Muskeln. Und diese ganze geniale Handlung, die steht und fällt natürlich mit den Figuren.
Logisch.
Und die Quelle analysiert die Maus ja nicht nur als klug, sie gibt dir einen ganz spezifischen Stempel, die Trickster-Figur. Was genau heißt das? Das klingt für mich immer so ein bisschen nach Loki.
Das ist gar nicht so falsch, der Vergleich passt sogar ziemlich gut. Denken Sie an Figuren wie Bugs Bunny oder vielleicht Captain Jack Sparrow.
Ah, okay. Also Charaktere, die nicht die stärksten sind, aber immer durch ihre überlegene Cleverness und ja auch durch Regelbrüche gewinnen. Genau das ist die Maus. Sie ist die klassische Außenseiterin, physisch total unterlegen, aber sie durchschaut das System und manipuliert es zu ihrem Vorteil.
Und die Quelle betont ja auch ihre Entwicklung so schön.
Ja, das ist ein super Punkt. Sie startet als potenzielles Opfer, das nur reagiert. Am Ende ist sie die Regisseurin des ganzen Geschehens. Sie schreibt das Drehbuch in Echtzeit um und die anderen sind nur noch Statisten in ihrer Show.
Eine Show mit dem Gryffalo als Hauptdarsteller. Der ist ja auch faszinierend, weil er erst nur ein sprachliches Konstrukt ist, ein Werkzeug, und dann wird er plötzlich zur manifestierten Angst.
Genau diese Doppelfunktion macht ihn so interessant. Er ist der Katalysator. Erst eine fiktive Waffe, dann eine reale Bedrohung. Er ist sozusagen das Monster unterm Bett, das plötzlich wirklich da ist.
Mhm. Und die Quelle bietet da ja auch eine tiefere Deutung an. Der Gryffalo ist eine Projektionsfläche für Ängste. Die Maus gibt ihrer Angst vor den Raubtieren einen Namen und eine Form und macht sie damit greifbar.
Eben. Und damit auch besiegter. Sie besiegt diese manifestierte Angst am Ende mit genau derselben Waffe, mit der sie sie erschaffen hat, mit ihrer Intelligenz. Und die anderen Tiere, Fuchs, Eule, Schlange, die Quelle nennt sie ja so akademisch Antagonisten mit typisierten Rollenbildern. Im Grunde sind das doch einfach die klassischen Bösewichte.
Ja, sind sie auch. Aber ihre Funktion ist, und das zeigt die Quelle gut, vor allem struktureller Natur. Die sollen keine komplexen Charaktere sein.
Sondern sie sollen ein Muster etablieren. Jedes Tier versucht, die Maus mit einer heuchlerischen Einladung in eine Falle zu locken. Der Fuchs in seine Höhle, die Eule ins Baumhaus.
Und die Schlange zu einer Kochtopfparty, mein persönlicher Favorit.
Ja, der schwarze Humor ist super. Und diese dreifache Wiederholung, die hämmert einem die Gefahr richtig ein und baut die Spannung systematisch auf, bis dann der Endgegner, der Gryffalo, kommt.
Okay, also wir haben eine brillante Handlung, wir haben archetypische, aber perfekt funktionierende Charaktere, aber das, was dieses Buch für mich wirklich unsterblich macht und was die Quelle auch als das eigentliche Geheimnis des Erfolgs sieht, ist die Sprache.
Absolut.
Es ist ja fast unmöglich, das Buch zu lesen, ohne in diesen Singsang zu verfallen.
Das ist der Motor der ganzen Erzählung. Die Quelle nennt das einen ausgeprägten Mündlichkeitsgestus. Ein schicker Begriff dafür, dass der Text dafür gemacht ist, laut vorgelesen zu werden.
Ja, total.
Er entfaltet seine volle Magie erst, wenn er klingt. Donaldson nutzt da ja Paar- und Kreuzreime und diese ganz klaren, formelhaften Wiederholungen.
Die Beschreibung des Gryffalos, klar.
Genau. Das macht den Text nicht nur extrem eingängig, es gibt der ganzen Geschichte einen Rhythmus, der fast wie ein Zauberspruch wirkt.
Das stimmt. Ich habe das Buch so oft vorgelesen, man kann gar nicht anders, als in diesen Takt zu kommen. Aber die Analyse geht ja noch weiter und hebt besonders das Zusammenspiel von diesem Text mit den Bildern von Axel Scheffler hervor. Die sind ja nicht nur Deko.
Überhaupt nicht. Die Quelle arbeitet das sehr gut heraus. Text und Bild sind hier zwei gleichberechtigte Erzähler.
Okay.
Die ergänzen sich perfekt, widersprechen sich manchmal sogar, was dann Ironie erzeugt. Wenn der Text zum Beispiel nur beschreibt, dass der Fuchs flieht, wir aber in der Zeichnung die pure Panik in seinen Augen sehen.
Mhm. Stimmt.
Die Bilder steuern unseren Blick, sie geben uns Infos, die der Text verschweigt. Und sie streuen sogar kleine Hinweise auf das, was kommt. So eine Art visuelles Foreshadowing. Diese Symbiose ist absolut entscheidend. Okay, wenn wir diese ganzen Bausteine jetzt mal zusammensetzen, die clevere Maus, die rhythmische Sprache, die genialen Bilder, dann verdichtet sich das ja zu mehreren zentralen Themen. Das Offensichtlichste ist natürlich die klassische Fabelmoral. Mut und List schlagen Stärke. Korrekt. Das ist die Botschaft auf der ersten Ebene. Aber die Analyse gräbt ja, wie Sie sagten, tiefer. Ein viel spannenderes Thema ist Sprache als Macht.
Oder Sprache als Schutz. Genau. Das ist ein unglaublich starkes Konzept. Die Maus hat ja nichts. Nichts außer ihrer Fähigkeit zu sprechen und zu denken. Und allein damit erschafft sie eine Realität, die sie schützt. Das ist die performative Kraft von Sprache in Reinform. Worte schaffen Wirklichkeit. Und indem sie diese Wirklichkeit schafft, meistert sie ja auch ihre eigene Angst, oder? Das ist ein weiteres Thema, das die Quelle nennt: Angstbewältigung.
Ganz genau. Die Maus wird erst mit realen Ängsten konfrontiert, den Raubtieren, und dann mit der von ihr selbst geschaffenen, aber nun realen Angst, dem Gryffalo. Aber sie nutzt ihre Fantasie nicht passiv, um sich zu fürchten. Sie nutzt sie als aktives Werkzeug, um die Angst zu kanalisieren und zu überwinden. Sie gibt der namenlosen Bedrohung ein Gesicht und kann sie dann an der Nase herumführen. Das ist psychologisch extrem raffiniert. Zusammenfassend kann man also sagen, der Gryffalo ist weit mehr als eine süße Geschichte. Er ist, wie die Analyse zeigt, eine meisterhaft konstruierte kleine Erzählmaschine.
Ja. Ein perfektes Beispiel dafür, wie scheinbar einfache Elemente etwas von erstaunlicher Tiefe und, ja, universeller Wirkung schaffen können.
Die Quelle bricht wirklich haargenau herunter, wie dieses literarische Uhrwerk funktioniert. Und das Fazit ist, dieses Buch muss den Vergleich mit der sogenannten großen Literatur überhaupt nicht scheuen.
Wirklich nicht.
Wir haben den Archetyp des Tricksters, wir haben die Macht der Rhetorik in Aktion, einen perfekten Spannungsbogen. Es ist ein kleines Kunstwerk, das seine Wirkung absolut nicht dem Zufall überlässt.
Und um Ihnen jetzt noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg zu geben, möchten wir eine Frage aufgreifen, die die Quelle ganz am Ende stellt. Eine Frage, über die ich seitdem immer wieder nachdenken muss, weil sie die ganze Geschichte nochmal in einem ganz anderen Licht zeigt. Es ist im Grunde eine ethische Frage, die über die reine Literaturanalyse hinausgeht. Sie lautet: Ist die Strategie der Maus, die ja im Kern auf Täuschung, Lüge und Manipulation beruht, ist die moralisch eigentlich vertretbar? Genau. Sie lügt ja am laufenden Band, und das mit eiskalter Präzision. In einer Welt, in der wir Kindern beibringen, Lügen haben kurze Beine, wird hier eine Lügnerin zur Heldin. Ist das in Ordnung, weil es ums Überleben geht?
Heiligt der Zweck hier die Mittel?
Ja.
Und welche Alternativen hätte sie denn gehabt? Hätte sie versuchen sollen, ehrlich zu sein? Lieber Fuchs, bitte friss mich nicht. Diese Frage zwingt einen, über die Grenzen von Moral nachzudenken, wenn man in einer Notlage ist.
Total.
Es regt zum Nachdenken an, über diesen feinen Grat zwischen Klugheit und Betrug. Und es zeigt, dass selbst in einem so unschuldigen Kinderbuch komplexe Dilemmata stecken, die uns noch lange beschäftigen können.